Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Zur Folge 487 des Computer Club 2 begrüße ich Sie, sehr geehrte Damen, geschätzte Herren, liebe Freunde und alle, die ihr sonst noch zuhört, ganz, ganz herzlich. Jo, 487, noch 13, dann kommt die 500. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, was man da machen könnte. Also aus dem Kopf schlagen muss sich jeder, da ich 5 Stunden Sendung alleine mache. Außerdem 500 Minuten auch nicht. Das ist nicht drin. Es wird sicherlich ein bisschen länger sein als üblich, aber es ist schon eine Mordsarbeit, sowas zusammenzutragen und zu machen. Und schaffe ich einfach nicht. Ich muss ja auch noch leben. Leben im Sinne von arbeiten, schaffen, um Geld zu verdienen, um nicht nur mein Brötchen, sondern natürlich auch ein paar andere Sachen und den CC2 und den Aufwand dafür bezahlen zu können. Also nicht die Erwartungen zu hoch hängen. Mal sehen, vielleicht ist der Kollege Back ja dann wieder da und trägt noch was bei. Ich weiß nicht, wie lange er dieses Jahr Urlaub machen will, aber wir werden es sehen. Auf jeden Fall eine Sendung wird es geben. Welche und wie lange? Das sehen wir mal. Tja, wenn meine Meldung eben auch ein bisschen kryptisch war, aber sie war nicht verschlüsselt, sie war klar und deutlich. Verschlüsselung, das ist ja nur ein ganz, ganz großes Teil. Wir benutzen Verschlüsselung in aller Regel nicht, weil sie umständlich, kompliziert oder ja einfach, viele sehen die Notwendigkeit nicht ein dafür. Gut, E-Mails sehe ich die Notwendigkeit im Moment auch noch nicht ein, weil wenn ich etwas Sicheres kommunizieren will, dann tue ich das nicht über E-Mail, dann tue ich das auch nicht über Telefon, sondern da habe ich meine eigenen Kanäle dafür. Wenn ich eine E-Mail-Verschlüsselung hätte, die wirklich allgemein akzeptiert wäre, würde ich mitmachen. Nur diese DE-Mail, für mich heißt das einfach nur Dämlich-Mail, weil das wird suggeriert, das Ding ist verschlüsselt, ist es aber nicht. Das ist genau so. Bei mir wird es eingetütet in einem versiegelten Umschlag, beim Provider wird es ausgepackt und dann tütet er das anschließend wieder ein und schickt es weiter und der Nächste macht es genauso. Ja, da kann ich natürlich auch eine geheime Botschaft nehmen, schreibe die auf eine Postkarte, steckt die in einen Briefumschlag, gebe es dem Briefträger mit und im Postamt wird das aufgemacht und wird in den nächsten Briefumschlag gesteckt und weitergeschickt und so weiter. Genauso dämlich ist diese DE-Mail für mich. Das ist meine persönliche Meinung, das mag jeder sehen, wie er will. Manche sagen besser als gar nichts. Ich sage, jeder, der will, von unseren oder von ausländischen Geheimdiensten oder was für Behörden oder vielleicht auch irgendwelchen Lumpen und Sträuchen, die kommen an diese Daten ran und so eine Verschlüsselung brauche ich nicht. Nur, welche Verschlüsselung brauche ich denn? Wir können ja heute mit einigen auch frei erhältlichen Tools unsere Mitteilungen verschlüsseln, die wir versenden. Das ist ja auch im Grunde genommen richtig. Eine End-zu-End-Verschlüsselung ist eigentlich das Wichtige dabei. Nur End-zu-End heißt bei mir verschlüsselt und beim Empfänger wieder ausgepackt. Okay, nur alles kann man nicht verschlüsseln. Denn wie, nehmen wir das Modell nochmal von eben mit dem Briefumschlag, wenn ich meine Postkarte beschreibe, im Briefumschlag stecke, außen drauf muss aber die Adresse stehen und der Absender. So, das heißt also, wenn mich jemand überwachen will, dann weiß er, wann, wie oft, wie lang die Briefe sind, die Mitteilungen, an wen und so weiter ich etwas geschickt habe und bekommen habe. Diese sogenannten Metadaten können nicht verschlüsselt werden. Wären sie verschlüsselt, könnten wir genauso die Anschrift in Geheimschrift auf den Briefumschlag schreiben und keiner weiß, wo der Brief hin soll. So, und das ist also erstmal der Systemfehler dabei. Deswegen können wir nicht verschlüsselt, weil es über, sagen wir mal, Knotenpunkte, Verteilpunkte gehen muss. Wir schicken ja nicht direkt. Würde ich direkt von mir zum Empfänger etwas schicken können, dann könnte ich natürlich alles komplett verschlüsseln. Und auch wenn leider viele Zeitgenossen der für mich überhaupt nicht nachvollziehbaren Meinung sind, dass sie nichts zu verbergen haben, Verschlüsselung gab es schon lange. Die Kryptographie, also die Kunst der Verschlüsselung eigentlich, die geht wohl ja bis 1900 vor Christus zurück. Da haben die Ägypter schon Verschlüsselungen mit ganz speziellen Hieroglyphen benutzt. Und das waren wohl so die ersten Sachen, was der normale Schriftgelehrte nicht lesen konnte, weil die Zeichen eben für ihn nicht bekannt waren. Wir kennen wahrscheinlich alle noch aus der Schule Cäsar-Code, das war so eine Geschichte. Nomenklatur, Kryptographiemaschine von Jefferson, Thomas Jefferson, die deutsche Enigma und Kryptographie-Software Pretty Good Privacy, PGP genannt. All diese Sachen ziehen sich einfach durch das Bedürfnis, eine Privatsphäre zu haben, wo keiner reinsehen kann. Das ist da. Ob sich das halten kann, ist die andere Frage. Heute haben wir noch die Möglichkeit, etwas zu verschlüsseln. Nicht die Metadaten, wie ich eben gesagt hatte, aber die Inhalte zumindest, die Nutzdaten. Und es ist nur die Frage, wie lange noch. Wenn ich heute, eine 300-stellige Zahl, oder fangen wir andersrum an. Das passiert ja heute, die Verschlüsselung, alles auf Primzahlenzerlegung. Primzahlenzerlegung, wer es noch weiß aus der Schule, ist ja nun gar nicht so eine einfache Geschichte. Da muss ich ganz schön viel probieren. So eine Rechenvorschrift wie Addition, Subtraktion oder ähnliches gibt es nicht. Das Zurückrechnen jedenfalls nicht. So, und wenn ich so eine 300-stellige Zahl habe und möchte die knacken, dann brauche ich heute noch mit meinen Rechnern 150 Jahre. Dann ist es zwar geknackt, spätestens, nur wen interessiert es dann noch? Und auch mich interessiert es dann nicht mehr, ich bin ja dann auch nicht mehr da. Also das ist sicher, irgendwo. Allerdings arbeiten viele Firmen, Geheimdienste, Staaten mit Hochdruck daran, nicht nur die, auch Google zum Beispiel, dass sie neue Computertechnologien bekommen. Quantencomputer ist ja so immer so ein Ding, was immer wieder auftritt, und Quantencomputer, das sind also dann Computer, die auf einer vollkommen anderen Grundlage funktionieren, rechnen, nicht in unserem Sinne bisher, und viel, viel schneller arbeiten können oder können sollen. Wir haben ja so einen richtigen noch nicht. Wir haben zwar ein paar, sagen wir mal, Hilfsmodelle von Quantencomputern, die viel Geld kosten, aber noch nicht sowas in der Richtung, was wir hier brauchen würden. Und man geht davon aus, wenn diese ganzen Überlegungen stimmen und die Forschung, die man bisher so weit entwickelt hat, dass man abschätzen kann, dann sollte es innerhalb von Sekunden möglich sein, diese 300-stelligen Zahlen, für die man bisher 150 Jahre braucht, innerhalb von ein paar Sekunden zu knacken. Das heißt, dann wäre nichts mehr sicher. Ja, aber dann könnten wir auch wieder neue Verschlüsselungstechnologien mit Hilfe dieser Quantencomputer entwickeln. Die brauchten dann wieder viel, viel Zeit, damit auch ein Quantencomputer sie knacken kann. Wir müssten also dann wiederum den Quantencomputer für den Quantencomputer haben. Also es ist immer ein Rennen, Hase und Igel, und es geht immer weiter. Und ich frage mich, ob das Ganze überhaupt Sinn macht. Wenn die gesamte Stimmung im Volk oder weltweit ist, ich habe nichts zu verbergen, es kann ja nichts passieren, wen interessiert das, ob jemand meine E-Mail liest. Man gibt hier aber Rechte auf, ich habe das Recht, zu kommunizieren, ohne dass jemand mitliest. Das ist ein Grundrecht von mir. Und wenn ich sage, ach, ist mir doch wurscht, lest doch einfach mit und mach doch, und ich gebe dieses Recht auf, irgendwann habe ich es nicht mehr. Und wer weiß, Heute haben wir eine Demokratie. Heute haben wir eine vernünftige, demokratische Grundordnung. Wir können klagen, wir haben Staatsanwälte, gut, es gibt genügend Ungerechtigkeit. Aber all das können wir heute handeln mit Gesetzen, mit Verordnungen, mit Politikern. Alle sind nicht unfehlbar, ist klar. Aber wir können zufrieden sein und wir können etwas tun. Und dennoch gibt es da eben auch, wie gesagt, immer wieder Hintertürchen. Nur, wir können damit leben. Nur was wäre, wenn sich das mal ändert? Was ist jetzt ein totalitärer Staat? Und dann ist auch die Frage, wie wird es denn dann mit der Verschlüsselung? Unsere Geheimdienste, die haben ja heute schon Probleme. In Frankreich denkt man darüber nach, Verschlüsselung generell zu verbieten. In England, in Teilbereichen ist es auch schon so. Das heißt also, unsere Staaten, die wollen das nicht. Natürlich sagt man da, wir müssen ja mithören können, was irgendwelche Verbrecher planen. Dabei geht man davon aus, dass sie so doof sind, dass sie keine anderen Methoden haben und nicht irgendetwas anderes machen, sondern das offen machen. Das heißt, offen verschlüsselt irgendwo. Das ist alles irgendwo ein bisschen sehr merkwürdig, sehr komisch. Wenn wir hier anfangen, unsere demokratischen Grundrechte ad absurdum zu führen, indem wir verlangen, dass die Kommunikation zwischen uns offen stattfindet, zwischen uns Menschen, Bürgern, und auf der anderen Seite aber ja alles das unter Generalverdacht stellen, wenn jemand etwas verschlüsselt und geheim macht, so wie es heute der Fall ist, dann ist das eigentlich der Anfang vom Ende der Grundrechte und der Menschenrechte. Ich wollte es nur noch mal ins Bewusstsein rufen. Also verschlüsseln muss eigentlich sein, nicht mit einer DE-Mail oder so ein Kram, sondern wir müssen andere Methoden haben und andere Sachen finden. Und der Anfang ist, dass wir unsere E-Mails mit PGP zum Beispiel wirklich verschlüsseln. Ich habe schon 100-mal gesagt, aber nutzen wird's wahrscheinlich nichts, weil morgen ist es wieder vergessen. Alles schön, alles einfach. Und wer denkt schon daran, wer alles mitliest? Dass jede, nahezu jede E-Mail in Amerika landet, auf Servern automatisch analysiert wird, dass dort in vielen Großrechnern die Leute mehr über jeden von uns wissen, als in jedem deutschen Archiv zu finden ist. Das muss man sich immer und immer wieder vor Augen führen. Ist das schön? Ist das Leben? Ist das Freiheit? Nee, ist es nicht. So. Jetzt ist wieder das Thema, wie die letzten Male dran, Windows 10. Aber nicht weglaufen, halt! Ich will ja auch mal was Positives sagen. Microsoft ist ja nun angetreten, dass sie alles vereinheitlichen wollen. Also Windows 10 gibt es ja für unterschiedliche Plattformen. Das läuft auf dem Superrechner, das läuft auf dem Microcontrollerboard, läuft auf IoT, also Internet of Things, auf irgendwelchen Sachen. Und das ist ja nun eine Riesengeschichte, was Microsoft da vorhat und auch schon geleistet hat. Denn wenn ich auf dem Supercomputer Windows 10 laufen habe, und das soll auch auf meinem Raspberry Pi laufen, das sind ja nun vollkommen unterschiedliche Plattformen. Gut, dass natürlich auf dem Raspi nicht die gleiche Performance zu erwarten ist, auch nicht die gleiche Umfang am Betriebssystem, das ist ja auch klar. Aber dennoch, es soll ja so sein, dass man eine gemeinschaftliche Oberfläche hat. Und was noch viel wichtiger ist, dass ein Programm, hier wird jetzt mittlerweile auch von abgesprochen, ja, die sprechen sogar von App, aber ich lasse mich ja nicht veräppeln, dass ein solches gemeinsames Programm gemeinsam auf all diesen Hardware-Plattformen auf einer Benutzer, auf einem Betriebssystem-Plattform läuft. Das ist eigentlich der Hintergrund und das ist eigentlich eine super Idee und eine Riesenleistung. Wenn ich eine App habe, die ich selbst entwickelt habe und die läuft auf dem Supercomputer und die läuft von mir aus auf irgendwelchen anderen normalen Arbeitsplatzrechnern, auf meinem Club-Computer, auf dem Raspberry, auf meinem Mobiltelefon sogar, soweit soll es ja gehen, dann ist das natürlich ein riesiger Schritt. Man muss sich das ansehen, was da passiert ist und was man vorhat. Ob es letztendlich gelingt, das ist natürlich noch nicht raus. Die größte Herausforderung ist übrigens, dass man unter Windows 10 IoT, dieses Internet of Things, solche Sachen laufen lassen will. Gut, wenn ich auf dem Raspberry Pi 2 oder dem Minoboard Max die Sachen laufen lasse, da kann ich nur eine ab zu einer Zeit laufen lassen. Ich kann zwar im Hintergrund andere laufen lassen, aber im Vordergrund geht eben da nur eine. Und dennoch, diese Herausforderung, die Microsoft da vor sich hat und die sie mit Riesenenergie und Einsatz angehen, ist eine ganz, ganz wichtige Sache für die Zukunft, denn wir werden in Zukunft alles überall laufen haben müssen. Wir müssen also beim Internet of Things überall da, wo Geräte, Waren, Produkte irgendeinen kleinen Aufkleber haben, wo ein Prozessor drin ist, wo Windows drauf läuft. Das ist aber nun keins mit einer grafischen Benutzeroberfläche. Darüber muss man sich im Klaren sein. Aber unten drunter, der Unterbau, die grafische Benutzeroberfläche muss man schon getrennt betrachten. Braucht ja auch, was braucht eine Kiste Bananen, eine grafische Benutzeroberfläche? Heute jedenfalls noch nicht. Mal sehen, wie es in 20 Jahren ist. Aber dennoch, von der Sache her kompatibel, die Applikation, die da drauf läuft, soll dann natürlich auch auf den Abfragegeräten laufen, soll auf den Zentralrechner laufen, wo die Sachen überwacht und verwaltet werden und so weiter. Also Microsoft hat sich da ein riesen Dingen aufgebunden und wenn es einer schafft, ist es wohl Microsoft. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich Windows 10 bei mir immer noch nicht auf meinem Rechner haben will. Laser. Laser sind ja eigentlich monochromatische Lichtquellen. Monochromatisch, das heißt, sie senden Licht in nur einer einzigen Wellenlänge aus, was dazu auch nicht kreuz und quer durch die Gegend flitzt, sondern sehr gleichgerichtet ist. Deswegen hat man so einen dünnen Strahl, deswegen hat man auf einer großen Entfernung immer noch einen relativ kleinen Punkt und der konzentriert natürlich auch die gesamte Helligkeit darauf. Schön. Vor 10, 15 Jahren hat die Firma Schneider, die es leider heute nicht mehr gibt, die haben auch Homecomputer gemacht, Schneider CBC zum Beispiel, die haben einen Projektor vorgestellt, der mit Laser bestückt war. Das war schon irre. Zu der damaligen Zeit war das eine wirkliche Sensation. Ich kann mich erinnern, auf der CeBIT war es, ja, oder auf der IFA, ich weiß es nicht mehr. In einem abgedunkelten Raum, denn besonders hell waren die damals noch nicht, hatte man dort wassergekühlte Laser. Die haben, glaube ich, 150 kW gebraucht für ihren Laserkram. Aber die konnten farbige Fernsehbilder projizieren mittels von drei Laserkanonen. So und so langsam tut sich jetzt in dieser Richtung wieder etwas, natürlich mit einer ganz, ganz anderen Technologie. Die Wissenschaftler der Arizona State University, ASU, ist in den USA. Das hat man übrigens nicht USA. Naja, gut. Die haben ein Halbleiterbauteil entwickelt, welches gleichzeitig rotes, grünes und blaues Licht abstrahlen kann. Also ein Bauteil. Und Licht, Laserlicht im Grunde genommen. So, und wenn man das nun entsprechend mischt, auch das kann man machen, weil es das ja gleichzeitig abstrahlen kann. Sie kennen das vielleicht von diesen mehrfarbigen Leuchtdioden. Wenn man da zwei oder drei Farben in unterschiedlicher Intensität gleichzeitig leuchten lässt, dann hat man eben unterschiedlich farbige Punkte und die hier strahlen das eben ab wie ein normaler Laserpointer. So zum Beispiel. Damit ist es also möglich, dass man wirklich farbige Punkte von irgendeinem Rechner aus, also auch von einem Fernsehgerät, das ist ja auch ein Rechner heute mittlerweile, ansteuern kann und da Farben darstellen kann. Sehr schnell unterschiedliche Farben. Diese Bauelemente, das sind so kleine flächige Halbleitersubstrate, die sind lediglich 60 Mikrometer lang und 40 Mikrometer breit und zwischen 60 und 350 Nanometer dick. So, und damit kann man, und wenn man sich die Bilder ansieht, das ist ein Artikel in der Nature gewesen, kann man wirklich farbige Bildpunkte erzeugen, die sehr, ja, flächig aussehen, sehr schön aussehen. Worum es jetzt noch geht, das ist, diesen Laser sehr schnell abzulenken. Man kann, oder die Bandbreite übrigens ist 191 Nanometer groß. Das heißt, ich kann von 675 Nanometer, das entspricht so in etwa Rot, über 530 Nanometer, das in der Mitte etwa grünlich, bis 484 Nanometer, das ist blau. Ich glaube, das kann ich schon gar nicht mehr sehen. Das ist schon so kurzwellig. Und da kann man unterschiedliche Schichten quasi ansteuern in dieser Halbleiterschicht, in dieser sehr dünnen. Und mit einzelnen UV-Lasern lässt sich auch die Intensität der Laserstrahlen unabhängig voneinander ändern. Das heißt, sie werden moduliert mit UV-Lasern. So, also der nächste Schritt sollte jetzt sein, dass man einmal diese Sachen als sehr helle, sehr leuchtstarke Lichtquellen, die man einstellen kann in der Farbemission, zusammenpackt, moduliert, ablenkt, um damit ein schönes, schnelles, helles, großes Fernsehbild zu machen. Und gleichzeitig aber auch sehr energieeffizient, denn unsere heutigen Fernsehgeräte, die knallen ja immer noch ganz schön viel Wärme in die Gegend und machen wenig Bild dafür. Da zumindest der Inhalt ist meist sehr wenig. Eine schöne Sache. Da wurde, glaube ich, am 13.8. vom Bundeskabinett ein Gesetzesentwurf verabschiedet, der diesen Unsinn mit diesem Routerzwang einem Ende machen soll. Sie wissen das, wenn Sie bei manchen Internetprovider sind, dann bekommen Sie einen Router aufs Auge gedrückt, egal ob Ihnen das passt oder nicht. Ich habe es bei einigen gesehen, die haben eine kastrierte Fritzbox, die lange nicht das kann, was die Original-Fritzbox kann. Und sie dürfen die nicht selbst so bedienen, verändern, umstellen, programmieren, einstellen, wie das bei einer eigenen Box ist. Sie haben auch gar keine Zugangsdaten dazu. Das wird vom Provider gemacht. Und wenn dann zum Beispiel irgendwelche Fehler oder sowas auftreten, irgendwelche Sicherheitslöcher, dann ist man als Anwender verantwortlich, aber nur der Provider kann es ändern. Und bis der das macht, weil er viele draußen im Markt hat, das kann dauern, sehr unschöne Situation. Ich habe immer darauf verzichtet, mich in dieser Art knebeln zu lassen und habe immer einen Provider genommen, bei dem ich machen kann, was ich will. So, und jetzt hat das Bundeskabinett diesen Gesetzentwurf erstmal verabschiedet. Das ist noch kein beschlossenes Gesetz, ja. Das muss also erst noch so weit kommen, dass es beschlossen wird. Dann, aber unter uns gesagt, es ist relativ sicher, dass das so kommt. Dann sieht es so aus, dass die Provider niemanden mehr zwingen können, einen Router von ihm zu nehmen. Die können ihm anbieten, können sagen, hier kannst du haben und so und Dienstleistung, und wir warten den für dich und wir machen alles Mögliche, du brauchst nichts zu machen, du kannst nichts machen, darfst nichts machen. Aber der Abschluss im Haus oder in der Wohnung ist passiv. Da ist eine Dose und da ist kein Router und da schließe ich mein Gerät an, was auch immer ich will. Das ist der Inhalt dieses neuen Gesetzentwurfs und der soll kommen. Das heißt, dieses Telekommunikationsgesetz wird geändert und danach wird es viel besser, soll es viel besser werden. Der Anbieter, der muss künftig auch die Zugangsdaten für Voice-over-IP-Dienste, für Internet und so weiter unaufgefordert mitteilen bei Vertragsabschluss und auch bei laufenden Verträgen, damit ich meinen Kram selbst konfigurieren kann, damit ich weiß, wie komme ich denn an diese Dienste im Internet. Und wie das bisher bei Sauerstoff war, O2 heißt das ja, die Sauerstoffkunden, die haben ja bisher überhaupt keine Zugangsdaten gehabt. Die wurden von O2 darauf verwiesen, dass das alles automatisch konfiguriert wird und dass sie es nicht brauchen. Die kriegen jetzt endlich eins auf die Nase, die müssen ihre Daten rausgeben. Muss ich sagen, also liebe Politiker, oft genug habe ich draufgedroschen auf euch, ihr habt es ja auch verdient gehabt, aber das habt ihr endlich mal gut gemacht, denn es kann nicht sein, dass mir irgendeiner ein Gerät aufzwingt, was ich dann nicht mal selbst konfigurieren kann, sondern bei mir im Haus, in der Wohnung oder irgendwo im Keller endet der Anschluss und dann gehe ich ran und der Rest ist meine Sache. Und wenn ich sage, lieber Provider, mach du für mich, kriegst auch mehr Geld dafür und ich will mit nichts was zu tun haben, ist das auch meine Sache. So, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es Probleme gibt, dass Autoelektronik gehackt werden kann, dass man Autos einen Motor abstellen kann, bremsen kann oder irgendwelche anderen Funktionen machen kann. Jetzt haben sich wohl diese Sicherheitsexperten auf Kraftfahrzeuge gestürzt und haben gefunden, dass es viel mehr Schwachstellen gibt, als man sich bisher vorgestellt hat. Zum Beispiel bei Mercedes, Benz, bei Chrysler, bei BMW und so weiter hat man so etwas gefunden. Opel ist ja auch schon längst durch, die sind ja genauso dabei. Und zwar dieser Sammy Kamka, der macht ja immer solche Geschichten da. Der hat also die Remote-Steuerung von Garagentoren schon vor Jahren geknackt und gezeigt. Und bei Autos macht er es jetzt auch so, dass er Folgendes macht. Die Autos haben ja in der Regel einen WLAN-Zugang und kommunizieren ja auch über und mit WLAN. Und der hat jetzt, das wollen wir nicht so genau beschreiben, er hat es dummerweise auf seiner Homepage so gemacht, aber das will ich nicht so wiedergeben, dass er quasi als Man in the Middle so einen Access Point aufgebaut hat und dann die Verbindung vom Auto darüber geleitet hat und abhören konnte, was das Auto zu erzählen hat und welche Kommandos es bekommen hat. Und hat das auch entschlüsselt, das ist zwar verschlüsselt, aber so, dass man keinen Quantencomputer dafür braucht. So, und hat dann quasi über diesen Hotspot eigene Kommandos gegeben zu den entsprechenden Autos. Und es war überhaupt kein Problem für ihn, die Autos zu öffnen, die Türen zu öffnen, die Türen wieder zu schließen, den Motor zu starten und viele andere Funktionen durchzuführen. So, jetzt sind die Autohersteller natürlich aufgeschreckt und haben zum Teil diese Löcher schon verschlossen. Ja, es ist erschreckend, aber das ist ein Thema, was ja nicht nur die Autohersteller betrifft. Die bauen ja den Kram noch nicht mal selbst, sondern es sind ja wiederum Zulieferer. Aber wir sehen überall Sicherheitslücken. Wir sehen überall, dass hier dilettantisch gearbeitet wird. Das ist keine Allgemeinbeschimpfung, sondern das heißt nur, wir arbeiten irgendwo an einer Technik, die wir nicht beherrschen, die wir nicht vollständig verstehen. Es wird gebastelt, zusammengeschustert, um es ganz bösartig auszudrücken, ohne den globalen Überblick zu haben, ohne Sinn und Verstand. Wir wissen nicht, wo welche Lücken sind. Wir stecken etwas zusammen wie Bauklötzer und sagen, so, fertig, alles super, alles gut. Kunde, hier hast du super moderne Technik, zahlst du viel, viel mehr, als das jemals gekostet hat, damit wir viel verdienen. Aber Sicherheit, wen interessiert denn das? Dann müssen solche Sicherheitsforscher kommen und müssen den Leuten dann sagen, von den Herstellern, hier so könnte es nicht gehen, hier könnte es nicht machen, damit die wach werden und ganz plötzlich geht es dann auch. Das heißt also, man kann dann wohl etwas sicher machen, gut, bis die nächste Lücke aufgedeckt ist. Das haben wir jetzt im Moment bei Google genauso mit ihrem Sicherheitsproblem. Jetzt haben sie einen Patch vorgestellt für diese Lampenfieber-Mist. Programm da, und das Ding ist so schlecht implementiert, dass sie nach wie vor Sicherheitslücken sind. Also selbst solche Konzerne, habe ich schon oft gesagt, die genügend Geld haben, genügend Manpower haben oder Frau Power oder was auch immer, selbst die schaffen es nicht, ordentlich zu arbeiten. Warum? Weiß ich nicht. Die Menschen sind doch nicht so dumm, aber es muss alles schnell sein. Es muss alles schnell raus. Schnell neu Geld verdienen. Das ist wahrscheinlich das, was dahinter steckt. So, haben wir noch einen kleinen. Es gibt ja wieder Probleme, und zwar hat man wohl mittlerweile herausgefunden, dass Schnellladen von Lithium-Ionen-Akkus, da gibt es ja einige Ladegeräte, die werden auf dem Markt angeboten, die versprechen, dass man wirklich sehr, sehr schnell die wieder aufladen kann. Und da hat Dr. Ulrike Bösenberg jetzt von dem Team am Deutschen Elektronen-Synchrotron DC das erste Mal Aufnahmen veröffentlicht. Nach 25 Schnellladungen kann man dann erkennen, dass die Manganverteilung in der Kathode eines Lithium-Ionen-Akkus richtige Löcher aufweist. Das heißt also, wenn Sie irgend so ein Schnellladegerät haben, wenn Sie bald einen neuen Akku kaufen wollen und wenn Sie das nicht stört im Portemonnaie, ist ja gut. Im anderen Fall nehmen Sie die ganz normale Standardladung, langsame Ladung, dann hält der Akku deutlich länger. Wir sind wieder am Ende angelangt. Ich denke, es war mal so ein bisschen quer durcheinander, verschiedene Technologien. Ich habe mich zurückgehalten bei allem, was Microsoft und Google ist. Manchmal muss es einfach sein, weil die Welt zu gleichgültig ist gegen diese Giganten. Aber heute ist es mir gelungen, da ein bisschen vorsichtiger sein, sachlicher zu bleiben, weil es waren auch schöne sachliche technische Themen dabei. Wenn Sie jetzt in aller Sachlichkeit ein bisschen in unseren Shop hineingucken, stöbern und vielleicht das eine oder andere kaufen, dann würde ich mich sehr darüber freuen, denn wir sind auf jeden Groschen, sage ich mal. Sagt man eigentlich heute noch Groschen? Eigentlich ist ja immer noch ein Zehner, auch wenn es 10 Cent sind. Angewiesen, und Thomas Ritter freut sich auch, denn das ist der Lohn für die viele Mühe, die sich mit dem neuen Job gemacht hat. Ich tue den Daumen nach oben, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, und denken Sie dran, immer ein Bit übrig behalten.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.